Es gibt viele gute Gründe, Teilzeit zu arbeiten. Mich freut's nicht, ist für mich kein ausreichender Grund. Jeden Durchbruch in der Medizin, jeden Durchbruch gesellschaftlich verdanken wir Menschen, die sagen, das reicht nicht. Und zurück ins Büro und Homeoffice ist abgeschafft und überhaupt die Bällebäder, die sind sowieso schon ausgetrocknet.
Warum ist bei uns Erfolg immer mit Neid verbunden?
Gott sei Dank bin ich dann so richtig auf die Schnauze gefallen. Und am besten alle noch weniger arbeiten, noch weniger reinhauen, noch weniger Beitrag. Die weitaus meisten würden mit dem Druck nicht umgehen können.
Ist Philipp Marathoner ein Narzisst? Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge unseres bewusstseinsöffnenden Podcasts mit Schmerko. Ich freue mich extrem, es wird eine heftige Folge und es liegt einzig und allein an unserem Gast.
Heftig.
Es wird sehr heftig. Ich versuche alle Attribute, die stimmen, kurz aneinander zu reihen. Unternehmer des Jahres, Speaker des Jahres, Bestseller-Autor des Jahres, Podcaster des Jahres, Berater des Jahres. Manche meinen, er war Kanzlermacher des Jahres. Er ist heute bei uns. Ich freue mich sehr.
Die Frage ist, was ist nächstes Jahr, oder?
Schau mal.
Philipp, vielen Dank für die Einladung. Freue mich sehr. Dankeschön.
Lieber Philipp, das Spannende ist, du bist, so sagt man, nicht so schlecht im Kommunizieren, also rhetorisch geübt. Das heißt,
wir werden sehen.
Dich mit dem Wordrap zu beschäftigen, könnte lustig werden und spannend. Wir hören zu und lernen. Du bist bereit. Einzige
Absolut.
Aufgabe, kurze, intuitive Antworten, ein Wort bis ein Satz.
Okay.
Ist das möglich?
Let's go.
Wir probieren es. Erste Frage. Erfolg oder Einfluss?
Erfolg.
Die bessere Story oder das bessere Produkt?
Boah, gleich mal der Killer gleich am Anfang. Schwierig. Ich scheitere gleich am zweiten Wordrap. Das bessere Produkt.
Mutig. Delegieren oder selber machen?
Lauter Fangfragen durch und durch. Delegieren.
Gibt es den perfekten Zeitpunkt?
Ja, immer jetzt.
Gary Vaynerchuk oder Tony Robbins?
Gary Vaynerchuk.
Montagmorgen oder Freitagabend?
Montagmorgen.
Was ist die größte Ausrede nicht erfolgreicher Menschen?
Ja, es kommen bessere Zeiten, bessere Gelegenheiten. Irgendwann passt es besser. Ich weiß noch zu wenig. Ich bereite mich noch vor. Alles, was man sich gerne erzählte, um ja nicht den ersten Schritt zu machen.
Wann warst du zuletzt wirklich nervös?
Wann war ich zuletzt wirklich nervös? Wir haben vor einiger Zeit ein neues Angebot gelauncht, durchaus groß. Und die Dinge zum ersten Mal vorzustellen, die in einem selber über sehr, sehr lange Zeit reifen, wo man aber nicht weiß, kommt es wirklich an, dient das Menschen, das ist dann schon sehr aufregend. Man investiert viel und am Ende, you never know.
Das war länger als ein Wort, aber wir nehmen es hin. Nächste Frage, Kommunikation ist?
Ich bin versucht zu sagen, alles.
Wie viel Trinkgeld gibst du?
Solide und gebündelt.
Das habe ich viel zu spät gelernt.
Ja, entspannt sein.
Wann war dein Ego zuletzt im Weg?
Immer wieder, aber immer kürzer. Also ich krieg's immer schneller wieder vom Eis.
Ist Sympathie wichtiger als Kompetenz?
Nein.
Bist du Kapitalist?
Ja.
Wie verweichlicht ist unsere Gesellschaft?
Doch sehr und zunehmend, würde ich sagen.
Letzte Frage. Work-Life-Balance ist?
Absolut überbewertet und aus meiner Sicht der falsche Blick auf die Dinge. Es geht nicht darum, Arbeit gegen das Leben auszuspielen, sondern die Dinge ins Gleichgewicht zu bringen, die dich Kraft kosten und die dir Kraft geben. Und Arbeit darf durchaus auch zur zweiten Gruppe zählen.
Damit haben wir die erste Hürde geschafft. Das war eine Extended-Version.
Ich habe bei einigen auf ein Wort wirklich gespart, oder? Und das habe ich mir zusammen gespart sozusagen für die längeren Antworten.
In Summe war es stabil.
Absolut.
Aber wir haben den Wordrap angepasst an die Gäste. Das heißt, man kann dir mehr zumuten als anderen. Von daher sind wir jetzt bereit fürs Gespräch. Philipp, direkte Frage. Würdest du dich selbst als erfolgreich bezeichnen?
Nein. Das liegt aber einfach immer an den eigenen Maßstäben und am eigenen Hunger, an der eigenen konstruktiven Unzufriedenheit. Ich bin extrem dankbar für all die Dinge, die mir schon gelungen sind. Nicht falsch verstehen, unglaublich dankbar. Ich bin aber nicht damit zufrieden im Sinne von sattgefressen zufrieden, ja, mich suhlend in was auch immer ich da erreicht habe oder nicht erreicht habe. Man darf sich, glaube ich, in jedem Moment des Lebens entscheiden, das ist wie beim Gipfelaufstieg, ja. Du bleibst stehen und dann darfst du dir immer entscheiden, wo schaust du hin? Schaust du runter ins Tal, dann kannst du dir auf die Schulter klopfen, wie weit du schon gekommen bist. Du kannst dir aber auch umdrehen und raufschauen auf den Gipfel oder auf den nächsten Gipfel und dir immer denken, um Gottes Willen, wie wenig weit bin ich gekommen, was liegt noch vor mir? Und das Interessante ist, beides ist korrekt und du stehst am selben Punkt. Ja, also es ist wirklich eine Frage dessen, wie schaust du drauf? Der eine Blick produziert Beruhigung, Dankbarkeit, Entspannung, der andere produziert Antrieb, Motivation, Ambition und ich bin wahrscheinlich einfach Teil der zweiten Gruppe, die sehr viel darauf hält, mir den Antrieb zu bewahren.
Das war eine extrem spannende Antwort. Mir wäre es aber lieber gewesen, du hättest anders geantwortet, nämlich mit ja. Ja. Dann wäre meine Folgefrage gewesen. Ja. Die geht tatsächlich in eine andere Richtung, nämlich zum Thema Erfolg. Und wie geht der Österreicher mit Erfolg um? Warum ist es so, dass bei uns erfolgreiche Menschen eher gebückter hingehen und dass die, die nicht erfolgreich sind, meistens den Reflex zeigen, gefladert, geerbt, nicht verdient.
Ja.
Und da, viel zitierte US-Mentalität, cool, motiviert, möchte ich auch haben. Warum ist bei uns Erfolg immer mit Neid verbunden?
Es ist eine berechtigte Frage. Ich weiß es nicht, ist die ehrliche Antwort. Natürlich gehören Menschen dazu, die ja in der Wahrnehmung erfolgreich sind und offensichtlich auch auslösen, dass das zu einfach war in der allgemeinen Wahrnehmung und dass man das denen dann nicht zugesteht. Ja. Die Wahrheit ist aber natürlich auch, wir sehen immer nur die Spitze des Eisbergs. Wir sind in einer Instagram-Welt und Social-Media-Welt sozialisiert, wo wir immer glauben, alles passiert über Nacht, alles geht schnell, alles geht einfach. Leute verdienen binnen Tagen oder Wochen auf Social Media ein Vermögen und tun nichts dafür und all diese Fake-Stories, die da jeden Tag durch die Gegend fliegen. Und da denkt man sich natürlich, das ist ungerecht. Ich darf aber auch sagen, ich kenne keinen erfolgreichen Menschen, der oder die nicht unfassbar viel Arbeit, Blut, Schweiß, Tränen, Opfer, Aufgabe, Hingabe investiert hat. Ja? Und ja, man kann gern den Menschen das Ergebnis neidig sein. Den Weg ist meistens niemand neidig. Ne? Also die Leute wollen oft gern haben, was andere haben, aber sie wollen nicht tun, was andere tun. Und leider gibt es beides nur im Package.
Wie gehst du damit um? Weil es gibt ja, wie gesagt, genug CEOs bei uns, die haben den Porsche, aber die fahren dann halt nur am Wochenende aus, wenn, wie gesagt, nicht viel
zuschauen. Das ist jetzt auch noch kein Mitleidsgrund, ja, würde ich meinen. Aber die Wahrheit ist natürlich auch da. CEOs, du willst nicht tauschen mit denen. Du glaubst immer, ja, die stehen an der Spitze und was auch nicht, lehnen den ganzen Tag in ihrem Büro. Keine Sekunde. Ich darf ja mit so vielen auch zu tun haben, die Verantwortung tragen, teilweise für hunderttausende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Keine Sekunde möchte ich mit denen tauschen. Ja, die Verantwortung, die auf denen liegt, der Druck, der auf denen liegt, von allen Seiten kommend. Ja, ich glaube immer alle nur, es wird alles immer nur angenehmer. Deine Probleme wachsen mit. Das ist die ganze, das, was nicht so lässig ist, ja. Mit zunehmendem Erfolg. Es steht auch mehr auf dem Spiel. Die weitaus meisten würden mit dem Druck nicht umgehen können. Also, wir sind beim Punkt. Ich glaube, das Problem im Blick auf diese Dinge ist, dass wir in einer Zeit leben, wo man einfach gern Cherrypicking macht. Die Leute suchen sich die Rosinen raus und sagen, ja, ich hätte gern den Kontostand von der Person und das Haus von der Person und das Auto und den Urlaub von der Person. Ich hätte aber nicht gern das ganze Leben der Person. Du weißt nicht, manche Leute opfern ihre, gehen Familien zu Brüche aufgrund dessen, dass ein Mensch einfach versinkt in der Firma, weil sie gerade in einer Schieflage ist. Da gehen Beziehungen in die Brüche. Da kommen gesundheitliche Themen. Also, wenn du irgendwann einmal das ganze Package siehst, dann überlegst du dir gut, ob du wirklich tauschen willst. Also ich bin sehr vorsichtig geworden, nachdem wenn ich, man denkt, ja, ich hätte gern das, was du hast. Es schreiben mir Leute auf Instagram manchmal, Philipp, unglaublich, ich habe das jetzt gesehen, ich hätte gern das, was du hast. Und ich schreibe dann zurück, du hast keine Ahnung, was du dir wünschst. Überhaupt keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass du das willst. Ja,
ja, ich glaube, es gibt Menschen, die würden behaupten, Philipp ist erfolgreich. Die Frage ist, du warst sehr jung schon sehr aktiv, du warst im Campaigning unterwegs.
Ja.
Wie war das damals, als du gemerkt hast, in relativ jungen, relativ unerfahrenen Jahren, in einem sehr produktiven Haifischbecken, deine Ideen, die kommen an. Also was ist da mit dem Ego passiert, mit deinem Selbstvertrauen? Wie bist du damit umgegangen damals?
Es ist das passiert, was, glaube ich, den meisten passiert, auch mir. In einem ersten Schritt wird das Ego unfassbar aufgeladen und zwar so weit, dass du glaubst, du kannst über Wasser gehen und alles wird dir zu Gold. Ja, ich glaube, ich war, was wird das gewesen sein, Mitte 20, ja, und zu dem Zeitpunkt schon gefeierter Kampagnenmacher, irgendwer hat einmal geschrieben, Kampagnenwunderkind, ja. Und das wirklich Schlimme war, ich habe das wirklich geglaubt, weil es hat mir damals, ist mir alles aufgegangen. Also alles, wo ich hingegriffen habe, alles hat irgendwie funktioniert. Und Gott sei Dank bin ich dann so richtig auf die Schnauze gefallen. Also ich habe einmal, war bei einem Wahlkampf dabei, der komplett in die Hosen gegangen ist, komplett versemmelt, volle Katastrophe. Und natürlich, dann bin ich in den gleichen Medien gleich mal hergerichtet und hingerichtet worden. So schnell kannst du gar nicht schauen. Und dann habe ich natürlich gedacht, unglaublich, wie ungerecht das ist. Und habe meine Wunden geleckt und mein Ego hat gelitten. Und mit ein paar Wochen und wenigen Monaten Leiden war es die heilsamste Erfahrung überhaupt. Ja, und die Erfahrung lautet, na, du bist nicht Wunderkind, du bist auch nicht besonders, du arbeitest viel und machst viel, deswegen funktioniert auch viel, aber es funktioniert nicht alles, es gibt keine Garantie, es darf jedes Mal neu verdient werden. Und dieses auf die Schnauze fallen war extrem wichtig für mich und ich würde sagen, hat meinem Ego extrem gut getan, weil sonst, glaube ich, wäre es schwierig geworden auf Sicht.
Bis zu diesem Moment, wo es dann das erste Mal negativ passiert ist, hast du dich je mit dem Faktor Risiko, mögliches Scheitern beschäftigt oder war das generell nicht in der Mindset?
Ich glaube, ich kann über Wasser gehen. Also ich bin schnurstracks geradeaus marschiert und habe mir gedacht, so, hier ist ein Fluss, ich werde ihn überqueren. Es ist zwar keine Brücke da, aber es ist kein Problem für mich, weil ich kann ja alles. Und ich bin dann, um in der Metapher zu bleiben, richtig abgesoffen. Ja, und habe die Welt nicht verstanden, weil mir doch der Wahnsinn, ich habe doch alles so gemacht, wie ich es immer mache, bis ich dann draufgekommen bin, ja, dafür hat die Erfahrung wohl noch nicht gereicht.
Wie wichtig war es damals in dem speziellen Kontext da ganz am Anfang, dich selbst zu verkaufen, die Idee zu verkaufen und wie qualitativ hochwertig waren die Ideen dann tatsächlich im Vergleich zu deinem persönlichen Sell-Moment?
Tatsächlich habe ich wirklich einen Hang auch damals schon oder einen Hang. Ein Verständnis dafür gehabt, drum zum Beispiel die Frage im Wordrap, Produkt oder Story ist Killer für mich, muss ich ehrlich sagen, weil die Wahrheit ist natürlich beides. Ja, so viele glauben, das beste Produkt reicht aus, um erfolgreich zu werden und die Wahrheit ist, es stimmt nicht. Und ich habe tatsächlich sehr früh verstanden, auch in meiner Karriere, dass dieser Spruch, tu Gutes und rede darüber, einfach natürlich stimmt. Ja, dass es nicht nur notwendig ist, dass ich einen guten Job mache, sondern dass es auch notwendig ist, dass ich mich entsprechend positioniere, verkaufe, auch die Geschichte erzähle, um dieses Reputations- und am Ende des Tages auch Markenkapital aufzubauen. Das habe ich sehr früh verstanden, sehr früh auch begonnen, ja, und hat mir natürlich gut gedient. Hätte ich es aber nicht eingelöst, wäre es sehr schnell vorbei gewesen.
Vielleicht nochmal so kurzer Schwank, wie du mit diesen Dingen dann auch in einem nicht nur professionellen Kontext umgehst. Wie kann man sich das vorstellen? Du bist, wie gesagt, du hast auf jede Frage eine Antwort, kommt auf den Wordrap drauf an, aber grundsätzlich schon. Du kennst die Stilfragen, du bist rhetorisch geschult, du kennst alle Tipps und Tricks. Wie leicht ist es dann, auch im Privaten diese Methoden nicht anzuwenden? Oder wie schwierig ist es?
Super easy. Kleine Präzisierung, ich bin rhetorisch nicht geschult, aber ich bin geübt tatsächlich. Ja. Ich habe nie irgendein Training dahingehend absolviert, aber ich habe schon viel geredet in meinem Leben. Ja. Ich glaube tatsächlich, dass Übung eigentlich der wichtigste Faktor ist bei all den Dingen. Naturtalent wird völlig überbewertet. Dinge, die du extrem oft machst, ja, kannst du irgendwann. Ja. Und zwar so gut, dass ich jetzt die Frage vergessen habe.
Das ist egal, aber ich war spannend an. Das heißt, warst du als Kind eher hyperaktiv, Klassensprecher?
Oder ja, wie ja, Klassensprecher, Schulsprecher, all die Dinge, natürlich, selbstverständlich, alles durchexerziert. Die Frage war, kann man das im Privaten dann ausknipsen? Und die Antwort ist super easy. Ich habe wirklich einen Modus, ich nenne den sozusagen Showtime, ja, einfach dann, wenn es gilt. Und dann, wenn es gilt, kann sein, wir haben eine Präsentation vor einem Kunden, dann, wenn es gilt, kann auch sein, wir haben eine Podcast-Aufnahme, ich habe einen Bühnenauftritt, ich habe eine viertägige Veranstaltung, wo ich der einzige Redner bin, dann ist abzuliefern, aber in den weitaus meisten Fällen, vor allem im privaten Kontext, bin ich das genaue Gegenteil. Also bei einer privaten Abendeinladung kannst du einmal fest davon ausgehen, dass ich der bin, der am wenigsten redet. Ja?
Sehr spannend. Und dein Umfeld, wie geht das damit um? Weil das weiß ja auch jetzt nicht alle in deinem engsten Umfeld, aber zumindest im weiteren Umfeld, schwierig, also der ist immer drei Stufen weiter, der weiß genau, wie er darauf antworten muss. Haben die ein Problem damit? War das eher ein Problem?
Oder nein, würde ich nicht sagen, die meisten nutzen es Und zwar, das meine ich im positiv freundschaftlichen Sinne, also man ist ja auch Ratgeber für Freunde, ja, die meisten nutzen es. Und ich habe eben kein sonderliches Bedürfnis im privaten, persönlichen Zug gewinnen. Ich bin eh den ganzen Tag im Match, im Wettbewerb, am Spielfeld stehend. Das reicht mir aus. Also das nährt mich genug, damit ich am Abend entspannt sein kann, im privaten Umfeld entspannt sein kann. Ich habe überhaupt kein Bedürfnis, irgendjemanden was aufs Auge zu drücken. Im Gegenteil. Ja, ich bin, ich sage jetzt salopp, nicht froh, wenn ich mehr Ruhe habe. Ja, und auch mal Passagier sein kann. Ich bin ja in 90% meines Arbeitsalltags, vielleicht sogar 99%, nicht Passagier, ja, sondern treibende Kraft. Also es ist unglaublich erfüllend, entspannend und wunderbar, auf den Passagiersitz wechseln zu können. Und das genieße ich ab dem Zeitpunkt, wo nicht mehr Showtime ist, extrem.
Okay, wenn Showtime ist und du bist ja Unternehmer, du führst, ne, Menschen.
Ja.
Warum tun sich so viele Menschen schwer damit, groß zu denken, zu führen, richtig zu führen? Was sind da die größten, die Handicaps?
Na, ich würde sagen, das sind zwei große Themen. Das eine ist, warum tun sich viele schwer, zu groß zu denken? Naja, du kannst nicht denken, was du nicht denken kannst. Gell? Das ist echt ein Problem. Also wie willst du dir was vorstellen, was du dir nicht vorstellen kannst? Es muss irgendwie da reinkommen. Ja? Und der wirksamste Weg dazu ist Umfeld. Einfach ein Umfeld zu haben, das, ja, das dich herausfordert. Die Frage ist, mit welchen Menschen umgibst du dich? Umgibst du dich mit Menschen, die nur die ganze Zeit sagen zu dir, mein Gott, du bist so super, so toll und unglaublich? Oder umgibst du dich mit Menschen, die dich herausfordern, wo du dich klein fühlst und es genießt? Weil du weißt, es fordert dich heraus, größer zu denken. Ich bin ein sehr großer Freund von Zweiterem. Warum viele sich schwer tun, dann auch führende Verantwortung zu übernehmen? Naja, weil es nicht angenehm ist, herauszuragen. Ne? Also herausragend zu sein, klingt schön, aber uns ist auch klar, wenn du herausragst, dann bläst dir der Wind am stärksten ins Gesicht. Ja, das ist wie mit den Pinguinen, die, wenn der Wind eisig bläst, dann rücken sie zusammen, so dass der Wind den Einzelnen nicht so trifft. Wenn aber jetzt einer von der Chefpinguin, sagen wir, der ist 1,5 Meter groß und ragt so heraus, der kriegt die volle Windklatsche ab. Und so fühlt sich Führung oft an. Du ragst heraus, und das ist nicht immer angenehm, weil du kriegst damit auch mehr ab. Ja, du kriegst mehr ab von den Emotionen, du kriegst mehr ab von der Ablehnung, du kriegst mehr ab vom Widerstand. Und das ist nicht fein, weil die meisten haben ein natürliches Bedürfnis, gemocht zu werden, geliebt zu werden, Anerkennung zu kriegen. Und Führung heißt aber in allererster Linie mal das Richtige zu tun, nicht immer nur das Beliebte. Ja. Und da haben halt viele das Bedürfnis, eher sich einzufügen, ja, dazu zu gehören. Und das Schwierigste, und an dem leiden viele, ist, wenn du irgendwie beide Bedürfnisse in dir hast. Du wirst auf der einen Seite gern dazugehören, auf der anderen Seite wirst du herausragend sein. Folgendes Problem, die beiden Dinge gehen nicht nebeneinander, sie widersprechen sich, sie reiben sich aneinander. Ja, wer herausragend ist, gehört im Regelfall nicht dazu. Ja, im Englischen gibt es ein wunderschönes Wort für herausragend, ist eigentlich outstanding, heißt außenstehend. Ja, du fühlst dich als Führungskraft, als Leader, als Leaderin oft außenstehend, nicht dazugehörend. Ist das angenehm? Nein. Aber ja, es kommt da mit einem Gestaltungsspielraum, der dich sehr erfüllen kann. Aber viele bevorzugen es dann doch lieber, sich einzuordnen. Und das ist was anderes.
Du hast ja aufgrund deiner Beratungstätigkeit einen großen Einblick in Führungsstrukturen in Unternehmen, wie Führungskräfte damit umgehen, auch wie Teams aufgestellt sind. Und ich glaube, es kennt jeder das Beispiel. Warum landen dann so viele Menschen in einer Führungsposition, wo sie eigentlich gar keinen Platz haben würden?
Na, weil nicht darüber gesprochen wird, dass Führung an sich ein Job ist mit einer Job Description. Es passiert nur immer so, dass oft die besten Fachkräfte zur Führungskraft gemacht werden, was natürlich kompletter Irrsinn ist, weil du bist Tischler oder Tischlerin, nur weil du die schönsten Tische machst, heißt das ja nicht, dass du am besten geeignet bist, die Tischlerei zu führen, wo es um ganz andere Dinge geht. Und die Leute werden dann befördert und sagen, na bitte, dafür habe ich mich jetzt aber nicht angemeldet, jetzt muss ich auf einmal Personalpläne machen oder über Leute diskutieren, ob sie auf Urlaub gehen dürfen oder Mitarbeiterinnen und Mitarbeitergespräche führen, die unangenehm sind. Ich wollte doch nur meinen Job machen. Ja, Führung ist ein Job für sich. Der kommt mit Anfordernissen und über die haben sich die meisten, sowohl die Führungskräfte bestellen, als auch die, die Ja sagen zur Herausforderung, davor keine Gedanken gemacht und sind dann überrascht, dass sie sich eigentlich in einem Feld wiederfinden, wofür sie sich nicht angemeldet haben.
Andere Frage, ist Philipp Marathoner ein Narzisst? Beziehungsweise Folgefrage, muss man davon ausgehen, dass wirklich erfolgreiche Menschen so ein bisschen zwischen Genie und Wahnsinn balancieren?
Ja, das Zweite würde ich sofort unterschreiben. Mit dem Narzissmus eine gesunde Portion Darstellungsdrang würde ich absolut unterschreiben. Ja. Ich habe für mich, und das kann man sagen, er redet sich schön, ich habe diesen Darstellungsdrang in einen Dienst gestellt für mich. Ja, und deswegen funktioniert es für mich gut und über das Gefühl, deswegen produziert er gute Dinge. Ich habe es in den Dienst gestellt, Menschen zu unterstützen, die Großes bewegen wollen. Ja, und das sind bei meinem Fall vor allem Unternehmerinnen, Unternehmer, Selbstständige, Führungskräfte, Menschen mit Ambition. Und diesen Darstellungsdrang stelle ich in deren Dienst, was bedeutet, ich frage mich bei allem, egal was ich mache, ob ich für einen Podcast zusage, ob ich ein Social Media Reel aufnehme, ob ich selber einen Podcast produziere, einen Medienauftritt mache, ein Interview mache, frage ich mich, wie kann ich damit dienen? Und wenn ich da auf keine solide Antwort komme, dann mache ich es nicht. Ja?
Vielleicht nochmal auf die erste Frage zurückzukommen. Wie gesagt, du kommunizierst auf allen Kanälen, du bist auf der Bühne, du inszenierst, du bist bunt, du sprichst die Themen an, du bist eine Content-Produktionsmaschine, aber bist dadurch halt sehr in der Auslage. Ja. Und vielleicht eben auch nochmal, der Österreicher reagiert dann auch da sehr stark mit, okay, absolut, der Typ ist arrogant,
ja, absolut,
der ist überheblich. Ja. Was ist dein Feedback?
Schau, wie es bei dir landet, kann ich natürlich nicht beeinflussen und deswegen beschäftige ich mich auch nicht so intensiv damit, um ehrlich zu sein. Ich bin ja nicht für alle da. Ich bin für die da, denen es taugt. Ja, und die sagen, ja, das taugt mir, wie der redet, taugt mir. Ich polarisiere aus absoluter Überzeugung und liebe es, wenn jemand mich entweder großartig findet oder furchtbar. Dazwischen tue ich mir ein bisschen schwer, wenn jemand sagt, geht sie da mir vorbei. Das habe ich nicht so gern. Aber mit den anderen beiden Dingen kann ich extrem gut umgehen, weil ich will ja nicht für alle sein. Ja, was heißt für alle sein? Alle sein heißt, ich gebe mich auf und versuche mich so lange abzuschleifen, dass für jeden passt und damit gebe ich jede Wirksamkeit auf. Ich habe mich entschieden, ich will einen Beitrag leisten und wer ihn annimmt, kann ich nicht beeinflussen, will ich nicht beeinflussen und werde ich nicht beeinflussen, dass sie immer wieder welche finden, die dann sagen, ja, also wo ich halt irgendwas auslöse in denen, irgendwas, was sie nicht verarbeitet haben oder wo ich halt was triggere von Themen, die für sie schwierig sind, ja, damit kann ich leben. Das hat aber nichts mit mir zu tun, sondern mit den Menschen, wo es was auslöst. Ja, da steckt meistens was dahinter. Selber ein unerfüllter Traum, selber das Bedürfnis vielleicht, mehr in die Sichtbarkeit zu gehen und sich nicht zu trauen und sich dann zu denken, was nimmt der sich heraus, dass der sich das traut. Selber eine Firma zu gründen wollen und sich nicht zu trauen und sich dann zu denken, und dieser Hundling macht das. Also es hat ja immer was, sagt ja immer was über einen selbst aus, von wem du dich provozieren lässt. Und ich habe für mich einfach ganz klar verinnerlicht, wer sich von mir provozieren lässt, ist nichts für mich. Ja, that's it. Ja. Und ich bin dann auch nichts für die, ist auch klar. Ja.
Aber gut, wir sind alle ein bisschen eitel. Wie geht der Philipp oder sein Ego damit um? Will er wissen, wie andere über ihn reden? Liest du Rezensionen? Schaust du auf Social Media? Was kommentieren die? Kränkt dich das in irgendeiner Form? Reagierst du darauf oder sagst du, komplett wurscht?
Erstens, ich reagiere nie. Absolut nie. Niemand, der einfach nur rumrotzen will, jemanden klein machen will, schlecht machen will, runterziehen will, kriegt von mir auch nur einen Funken Aufmerksamkeit. Dieses Geschenk mache ich nicht. Ja? Also du wirst nicht erleben, dass ich mit wem in eine Diskussion gehe, um Recht haben zu wollen. Meistens poste ich dann ein Herzerl drunter. Also irgendwer schreibt dann, du bist ein Vollidiot oder irgendwas, ja, Kotz-Emojis, einmal hat einer drunter geschrieben, ich hasse dich, ja, ich kenne die Leute ja gar nicht, ich poste dann meistens ein Herzerl drunter, manchmal schreibe ich, ich wünsche dir nur das Beste und das tue ich wirklich, weil diese Leute leiden ja, ich wünsche ihnen wirklich das Beste, das kann ja nicht angenehm sein, wenn dein Leben so ist, dass du einen Blitzableiter brauchst, dass du jemanden anderen attackierst, dann hat es ja bei dir was, nicht bei mir. Und dann kriegen diese Leute von mir absolutes Mitgefühl, aber sie kriegen keine Diskussion, keine Aufmerksamkeit, nichts dergleichen. Wer von mir maximale Aufmerksamkeit kriegt, sind Leute, die ehrlich was weiterbringen wollen, mir eine Frage stellen, ja, was ich Leute auf Social Media zurückschreibe, die echt oft ein Thema haben und Antworten gebe. Ja, das mache ich. Ja, ich will ja Leute unterstützen, aber dem gebe ich keinen Platz. So viel steht fest. Ich lese es auch fast nie, manchmal ist es nicht zu vermeiden. Ja, und versuche das eigentlich so weit wie möglich rauszuhalten. Ich weiß ja, dass, also erst einmal für 98% existiere ich gar nicht, weil die kennen mich nicht. Ja, so. Und dann sage ich mir, für 1%, die kennen mich und finden mich furchtbar, und ein weiteres Prozent kennt mich und findet mich großartig. Und für dieses 1% investiere ich all meine Energie. Das ist wunderbar.
Cool. Vielleicht noch einmal ein Schwenk zum Stichwort Macht. Jetzt haben wir es kurz erwähnt. Du warst ja relativ früh im politischen Betrieb. Mhm. Da geht es natürlich auch um Macht.
Ne? Absolut.
Nicht nur, aber auch dort.
Ja, ja, total.
Wie hast du das erlebt? Was macht Macht aus Menschen? Wie gehen sie damit um? Wie schnell bekommen sie Macht? Was macht das mit ihnen? Aber was passiert, wenn die Macht dann wieder weg ist? Mhm. Wo fallen die in ein Loch? Wie gehen die damit um? Resignieren die? Wie sind da deine Erfahrungen in der Beobachtung?
Das Thema Macht und Öffentlichkeit ist ja nur ein Verstärker. Ja? Also alles, was die Menschen sind, wird durch Macht und Öffentlichkeit massiv verstärkt. Ja? Also wenn das anständige Leute sind, dann wird das nur verstärkt. Ja? Wenn das, ich weiß nicht, in der Natur schon Choleriker sind, dann wird es dadurch nur verstärkt. Ja? Also es bringt das hervor, was schon da ist, würde ich meinen. Und es kommt auch da sehr drauf an, das schon erlebt, wenn du mit der richtigen Absicht in diesem, auf diesem Spielfeld stehst, dann trägt dich das schon gut durch. Also ganz schwierig, glaube ich, habe ich... Also ich habe nie mit so jemandem gearbeitet, weil das war für mich immer Ausschlussgrund, aber ich habe es dort oder da natürlich gesehen und erlebt. Wenn jemand mit der Absicht auf das Spielfeld geht, ich möchte einfach was werden. Ganz schlechte Absicht, die trägt dich nicht. Ja, ich möchte was beitragen, gute Absicht, die trägt dich. Ja, und dann ist nicht der, sag ich mal, der Ausstieg wie bei jeder Zäsur im Leben. Ich glaube, diese Transfersituationen, wo du eine Rolle aufgibst und in eine neue reinwachst, die sind immer schwierig, ja. Und da zeigt sich halt, wer hat, wie breit ist dein Interessensfeld, ne? Was, hast du eine Identität abseits der Politik? Ja, dann wirst du auch schnell wieder dich erfinden in einem neuen Bereich und dort genauso erfolgreich sein.
Wir wollen ja auf keinen Fall politisieren, also sind wir, glaube ich, nicht die einzigen dieser Tage, aber wenn man sich so die politische Kommunikation anschaut, da gäbe es extrem viel Nachholbedarf. Hast du nie das Gefühl zu sagen, wow, man braucht mich, das ist nicht anzuschauen, ganz schwierig, ich muss helfen, kein Helfersyndrom, nie.
Nein.
Du lässt es einfach passieren.
Ich glaube, ich habe meinen Dienst gut abgeleistet.
Okay, dann sollen das andere machen. Ne?
Absolut.
Das Thema Scheitern.
Ja.
Man hat das Gefühl heutzutage, und das hört man ja, wie gesagt, von der Unternehmenskultur wird das auf und ab gepredigt, von vielen Menschen, von Agile Coaches, ganz egal, wie sie sich nennen, da hat man manchmal das Gefühl, je mehr man scheitert und je mehr Fehler man macht, desto besser. Das heißt, die Besten scheitern die ganze Zeit.
Ja.
Ist das eine Zuspitzung? Ist es wirklich so? Wird drüber geredet und die Realität schaut dann eh anders aus? Ist ja, das Bullshit-Bingo?
Wie so oft natürlich, nicht alle, die so drüber reden, handeln wirklich so. Das ist Ausdruck unserer Social-Media-Gesellschaft oder wie ich es gern oft nenne, auch der Besprechungsgesellschaft, also die den ganzen Tag auf Social-Media alles rauf und runter diskutiert, aber am Ende nichts macht. Ja. Also wo die Besprechung an sich schon das Ergebnis ist. Das ist nicht mein Zugang. Ich bin ein großer Freund von Mikro-Scheitern, ja, und Makro Streben nach Erfolg, ja. Das Makro-Scheitern will ja niemand dauerhaft. Du willst ja nicht eine Firma nach der anderen in Konkurs treiben. Also wer kann das großartig finden? Aber Mikro-Scheitern im Sinne von einer Haltung, wo du sagst, ich gehe durchs Leben und auch durchs Business mit einer Haltung von und am Zugang von Versuch und Irrtum. Nach dem Motto, ich weiß es nicht, aber ich kann es rausfinden. Halte ich für eines der gesündesten Dinge überhaupt. Und auf der Mikroebene ist ja nicht jeder versucht sofort der Armageddon. Ja, ich kann einmal sagen, ich führe jetzt einmal ein Gespräch so und nicht so. Und dann schaue ich, was rauskommt. Ich mache eine Präsentation so und nicht so und schaue, was rauskommt. Nicht immer ist ja dann sofort die ultimative Niederlage. Also Mikroscheitern halte ich für ein grandioses Rezept und unglaublich wirksam.
Aber es ist ja tatsächlich so, dass die Leute, die Unternehmen führen, die wollen das natürlich nicht, dass ihr Betrieb nur aus Fehlern besteht. Aber man hat halt oft das Gefühl, dass trotzdem im Unternehmen eine Kultur geprägt wird, die halt das eher befördert,
sozusagen. Ja, absolut. Ja. Weil natürlich niemand jetzt immer radikal auf die Schnauze fallen will, wo man alles versenkt. Aber deswegen sage ich ja, ich glaube, im Kleinen braucht es diese Haltung. Und ich glaube, wenn man es im Kleinen hat, dann spart man sich's im Großen. Ja, das heißt ja nur, dass du zu sehr blind auf ein Pferd zu lange gesetzt hast im Großen, wenn du dann immer gleich in die großen Niederlagen reinmarschierst. Ja, wenn du jeden Tag auf der Mikroebene die feinen Rädchen drehst, funktioniert, funktioniert nicht, können wir besser machen, dann passiert das auch seltener und das halte ich für unglaublich gesund.
Aber hat man in den letzten Jahren, auch vor Corona, nicht, also auch diesen Begriff Kultur, Unternehmenskultur extrem strapaziert, also von Work-Life-Balance bis zu.
Und die Silicon Valley-Konzerne haben uns natürlich einen Riesengefallen getan, indem sie uns die Bällebäder beschert haben, ja, und die Rutschen und die Speisewagerl, die durch die Gänge rollen, und dort hast du dann auch noch Massagen gekriegt und Zuckerlstation und die Reinigung war sowieso eingebaut. Also die haben uns ja dieses Schlaraffenland Work-Life-Balance und Schlaraffenland New Work hingestellt, wo dann irgendwer gesagt hat, das ist jetzt auch bei uns der Standard. Spannenderweise entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass ausgerechnet diese Silicon Valley-Konzerne die ersten waren, die das wieder abgeschafft haben, ne? Wo alle gesagt haben, und zurück ins Büro und Homeoffice ist abgeschafft und überhaupt die Bällebäder, die sind sowieso schon ausgetrocknet. Das war ein sehr flüchtiges Zeichen aus meiner Sicht einer Wohlstandsverwahrlosung an vielen Stellen, wo so nichts mehr gegangen ist. Und nicht falsch verstehen, das heißt nicht, dass wir nicht alle eine gute Qualität am Arbeitsplatz haben wollen, ist ja selbstverständlich. Wir wollen eine hohe Qualität am Arbeitsplatz haben, wir wollen eine starke Unternehmenskultur haben, wir wollen ein anständiges, respektvolles, wertschätzendes Miteinander haben. Aber wir wollen auch Ergebnisse miteinander produzieren, sonst wird es uns am Ende nicht mehr geben. Und wenn du dir die New Work-Bewegung in ihren Extremen anschaust und die Trends, die da durch die Gegend geschwirrt sind, ja, es wird ja immer weniger, weil interessanterweise, wenn die Wirtschaft dann ein bisschen anzieht und es wird ein bisschen tighter, dann redet man immer so viel drüber. Ne? Dann geht es auf einmal doch wieder um das, was unterm Strich steht und nicht die ganzen Dinge, die wir sonst so machen. Aber wenn wir uns diese Trends anschauen, das wird ins Extrem getrieben. Der letzte Hype war der Bare Minimum Monday, ja, in den USA zelebriert, du sollst am Montag bitte nur nicht zu viel arbeiten, damit du am Dienstag nicht schon ermüdet bist. Ganz ehrlich, das wird uns nicht den evolutionären Fortschritt bescheren. Und da wäre ich immer ein bisschen grantig, muss ich ehrlich gestehen, weil was ich nicht will und was ich auch nicht akzeptieren werde und wo ich alles meiner Sichtbarkeit dafür investieren werde, ist, dass wir uns nicht die Ambition aberziehen. Wir dürfen eins nicht vergessen, Ambition ist die Wurzel allen Fortschritts auf dieser Welt. Alles an Fortschritt. Wir sitzen da in einem Hightech-Umfeld. Ja, das beste Licht, das beste Kamera-Equipment, bestes Sound-Equipment. Das Ganze wird digital ausgestrahlt, vertrieben. All diese Dinge verdanken wir Menschen, die nicht zufrieden waren mit dem Status quo. Menschen, die bereit waren, mehr zu tun als notwendig, um die Grenze ein Stückchen weiter wieder zu verschieben. Jeden Durchbruch in der Medizin, jeden Durchbruch gesellschaftlich verdanken wir Menschen, die sagen, das reicht nicht. Also bin ich kein Freund vom Prinzip, darf es ein bisschen weniger sein und am besten alle noch weniger arbeiten, noch weniger reinhauen, noch weniger beitragen. Das ist nicht mein Weg. Und auch da immer gelernt, ist ganz wichtig, immer den Disclaimer dazu zu sagen, es gibt viele gute Gründe, Teilzeit zu arbeiten. Nicht falsch verstehen. Ja, Leute, die sich im Privaten um Familie kümmern, um andere kümmern, was beitragen in der Gesellschaft, im Ehrenamt, whatever. Mich freut's nicht. Ist für mich kein ausreichender Grund, weil ich finde schon, unsere Gesellschaft baut darauf, dass wir alle was beitragen und nicht nur rausnehmen. Und was ich nicht gut finde, ist, dass wir zu einer Gesellschaft mutieren, der Nehmer. Weil das funktioniert auf Dauer nicht, ja, wenn alle in den Nehmermodus gehen. Und deswegen bin ich ein großer Freund davon, dass wir uns die Ambition aufrechterhalten, dass wir was beitragen. Jeder und jeder, was er oder sie kann, um das deutlich zu sagen.
Ich höre raus, für Philipp Marathon ist Leistung kein Schimpfwort. Das ist ein guter Start. Und man sieht es ja auch an aktuellen Themen, jetzt gerade im Sommer, wenn es dann wärmer wird. Ich glaube, prononcierte Menschen haben ja dann auch in dieser Hitzewelle gesagt, machen wir lieber längere Siesta, sind wir unproduktiver, gehen wir gar nicht in die Schule. Also du siehst ja teilweise dann auch diese Ausformungen.
Ja, Schau, schwierig, das ist, oder? Absolut, absolut.
Aber siehst du Hoffnung für einen Backlash?
Ja, naja, wenn der Schmerz hoch genug ist. Ja, die Frage ist, ob es dann nochmal eine Umkehr gibt, weil ich erlebe auch anderes. Ja, ich habe letztes Jahr, ein halbes Jahr in Indien gelebt, in New Delhi, ja, 32-33 Millionen Einwohnerstadt. Da ist natürlich der Wohlstand ein komplett anderer. Viele müssen dort, ja. Das hat mit Wollen oft nichts zu tun. Das Interessante ist aber, du merkst ihnen keine Sekunde an das Müssen, sondern es ist auch ein Wollen. Ja, ein Wollen ist dort eine Frage der Würde, sie reinzuhauen, einen starken Job zu machen. Ja, also es ist nicht nur Müssen, es ist auch Wollen. Es ist eine Frage der Selbstachtung, was beizutragen. Die ärmsten Menschen dort geben was. Ja. Und da merke ich einfach, wenn ich mir anschaue, den Biss und den Hunger und den Drive, den ich oft erlebe, auch wenn ich international unterwegs bin, vor allem, wenn wir Richtung Osten gehen, ja, ist unglaublich. Ja, da kommst du zu uns nach Hause und hast an vielen Stellen den Eindruck, wir fahren im Schlafwagen. Ja. Und der Schlafwagen wird aber in keiner guten Destination enden, weil am Ende des Tages leben wir in einer globalisierten Welt. Und es wird auch für unser Land mehr an Existenzberechtigung brauchen, als dass wir die schöne Landschaft sind, wo die Leute dann hinfahren und Urlaub machen, weil es gar so pittoresk ist. Ja, und wir irgendwann eine Mischung zwischen Museum und Disneyland sind. Ja, ist eine Säule der Tourismus, aber ich wünsche mir nicht für uns, dass es unsere einzige wird.
Na, das ist ein gutes Stichwort. Wir wollen den Podcast ja mit viel Hoffnung beenden. Wir beide bleiben hoffnungsfroh.
Absolut.
An dieser Stelle sei gesagt, wer dich hören, lesen, erleben möchte, darf das tun, vor allem rund um deine digitale Plattform. Business Gladiators, man kann dich buchen, man kann dich lesen, wie gesagt, überall hören, auf allen Plattformen. Philipp, vielen Dank fürs Dabeisein.
Ich danke sehr.
Wir machen vielleicht einmal weiter, wir haben viel zu klären. Bis zum nächsten Mal.
Danke. Tschüss. Für die Einladung, hat mich sehr gefreut. Danke allen fürs Zuhören.